Liebe Gemeinde, es war der erste Bibelabend, den wir hier gehabt haben im Rahmen unseres Jubiläums in der Reihe Wort Gottes, in dem jemand die Frage aufgeworfen hat, wie das denn zu verstehen sei, wenn Jesus zuerst sagt, dass er das Gesetz nicht außer Kraft setzt, sondern es erfüllt. Und dann Jesus gleich auch noch versichert, dass kein Jota oder kein i-Tüpferl vom Gesetz weggenommen wird, solange Erde und Himmel bestehen. Und noch mehr, dass Jesus dann auch sagt, dass jeder auch noch das Gesetz im vollen Umfang lehren, also nicht nur danach handeln soll, damit er groß sei später und nicht klein, dann einmal im Himmelreich. Und unser Gastredner, Pastor Helmut Schwarze, hat kurzerhand mit einem leichten Lächeln und ohne großes Zögern die Frage zurückgestellt und dem Fragesteller und der Versammlung gesagt, da müsst ihr euren Pastor fragen, der soll darüber predigen. Der soll sich doch dessen annehmen, weil das ja nicht so leicht und nicht in so kurzer Zeit zu erläutern sei, was das alles bedeute. Nun, da sind wir also und es steht tatsächlich an, sich dieser Verkündigung Jesu aus der Bergpredigt anzunähern und nach dem Anliegen Jesu beziehungsweise nach dem Sinn dieser Aussagen zu fragen. Diese Predigt bringt Schwarzbrot und nicht Kuchen, das sage ich euch gleich. Aber es ist besser, wir widmen uns der Frage zeitnah, als dass wir die Aufgabe liegen lassen und jemand uns in einem halben Jahr ermahnt, wo denn endlich diese eine Predigt bliebe. Deswegen möchte ich nochmal diesen Text lesen aus Matthäus 5, 17 bis 20. Da sagt Jesus, denkt nicht, und das ist mitten in der Bergpredigt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstaben und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Wort Gottes, unser derzeitiges Jubiläumsthema und hier eine nicht ganz freiwillige, aber doch gern angenommene Fortsetzung. Warum nicht? Ein gleitender Übergang zum dritten Sonntag mit einem ehemaligen Pastor. Nächste Woche ist Lars Heinrich da, am nächsten Sonntag am 10. März. Und den Sonntag drauf übrigens gibt es einen Bibellesesonntag. Texte der Bibel hören und lesen und wirken lassen. Das Wort Gottes als Schwerpunkt also für doch weit mehr als einen Monat in der Moga. Lasst uns einsteigen. Die erste Frage lautet, wie stand Jesus zum jüdischen Gesetz? Wie stand Jesus zum jüdischen Gesetz? Da sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 17 beispielsweise zum reichen Jüngling, wenn du zum Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Und das hört sich doch ganz so an, als ob Jesus nichts anderes fordert, als die jüdischen Gesetzeslehrer seiner Zeit auch. Aber so steht's bei Matthäus. Im Evangelium nach Markus und bei der gleichen Textstelle bei Lukas lesen wir, wie Jesus sagt, die Gebote kennst du. Das klingt schon wesentlich zurückhaltender. Und darauf sagt Jesus dann auch, und das lesen wir bei allen drei Evangelisten, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Und davon, vom Aufgeben des Besitzes, kann beim jüdischen Gesetz in der Tora keine Rede sein. Dass jetzt plötzlich auch noch das Aufgeben des eigenen, des Eigentums im Raum stehen würde, davon sagt das Gesetz ja gar nichts. Jesus setzt die Tora also nicht außer Kraft und er stellt sie nicht in Frage, aber und das gilt für diese gesamte Frage, er geht über sie hinaus. Er geht über das Gesetz, über die Tora, über das, was die Juden damals beachtet und beobachtet haben, hinaus. Und wir wissen schon, warum Helmut Schwarze die Frage weitergereicht hat und wir werden im Laufe der Predigt entdecken, Darüber hinaus ist es nämlich äußerst schwer zu bestimmen, wirklich zu bestimmen, welche Stellung Jesus zum Gesetz des alten Bundes hatte. Zu den bisher göttlichen Geboten, zu den Gesetzestexten, die in seinem Volk gang und gäbe waren. Es gibt so viele verschiedene Akzentuierungen in den Worten Jesu, dass wir eigentlich keine einheitliche Linie finden. Und deswegen lässt diese Frage der Theologie bis heute auch keine Ruhe. Es wird immer neue Versuche geben, die Antwort einzugrenzen. Klar ist, einerseits bleibt Jesus verwurzelt, tief verwurzelt in der Lehre seines Volkes. Und klar ist andererseits auch, seine Botschaft vom hereinbrechenden Königreich Gottes geht weit über das hinaus. Er geht weit über das hinaus, was das Volk Israel bisher über das Gesetz erfahren hat und auch von den Gesetzeslehrern erfahren hat. Das Urteil seiner Umwelt war ja auch entsprechend. Seine Umwelt, die Leute um ihn herum haben ja gesagt, er lehrt wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also weder hat Jesus mit aller Kraft gegen die damalige Auslegung des Gesetzes angepredigt, noch hat er sich ganz in dieses Verständnis der Gebote, wie es damals geteilt wurde, eingefügt. Schon allein, dass nach unserem Predigttext die Antithesen Jesu wiedergegeben sind. Weil wenn wir weiterlesen in Matthäus 5,20, dann steht da, Jesus sagt mehrfach, ich aber sage euch. Schon allein, dass das auch zur Verkündigung Jesu gehört, zeigt, dass Jesus sehr wohl all das auch radikalisieren will, dass er die Gesetze, die Gebote auf die Spitze bringen wollte. All das, was in der Hand der Religionsvertreter, der Gesetzeslehrer praktisch angepasst worden ist, was auf Lücken hin überprüft worden ist, wo man immer wieder versucht hat, auch damit leben zu können, irgendwie das dann doch praktikabel zu machen, das treibt Jesus ja auch auf die Spitze. Deshalb ist diese Frage so spannend. Welches Verständnis für das, was es an Regeln braucht, für das Zusammenleben zwischen Menschen, welches Verständnis für das sittliche Verhalten hat Jesus dem jüdischen Gesetz entnommen? Und wie kommt es, dass er sich andererseits die Freiheit nimmt, alle Freiheiten nimmt, sich über den Wortlaut des Gesetzes auch hinwegzusetzen? So als ob es die rabbinischen Traditionen, die rund um das Gebot Gottes wie so ein Zaun gebaut wurden, nie gebraucht hätte. Ich habe eine interessante Begegnung gehabt hier im multireligiösen Gespräch, zuletzt in einer Runde, wo auch ein jüdisches Ehepaar dabei war. Und dann hat der Buddhist zu diesem jüdischen Ehepaar gesagt, seit ich Sie kenne, bewundere ich Sie, weil Sie können tatsächlich sagen, Sie halten sich ganz an die Gebote des Kochens im Judentum. Und das ist ja nicht so leicht, ja, koscher zu kochen, das richtig zu machen. Und dann hat er hinzugefügt und ich habe festgestellt, oder ich glaube, das hat der Mann dann, der jüdische Mann selber gesagt, er hat gesagt, ja, wir haben das so gemacht, dass wir uns doppelt absichern, dass wir ja keinen Fehler machen. Beim Kochen. Jesus hat offensichtlich mit diesem Zaun rund um die Gebote gar nichts zu schaffen. Es sieht so aus, als ob er immer auch im Kontext denkt und im Zusammenhang mit den Geboten auch in die Situation hinein eine ganz große Freiheit hat. So als ob diese kontextuelle Auslegung, die er praktiziert, immer die einzig passende, die der Freiheit der Kinder Gottes entsprechende ist. Vielleicht schauen wir einmal ein bisschen genauer hin. Wir finden Jesus mitten im religiösen Leben seines Volkes. Und zwar scheinbar ohne Auflehnung. Er hat überhaupt nichts dagegen, dass er mit seinen Mitbrüdern, Schwestern, mit den Menschen seines Volkes gemeinsam lebt. Er ist am Sabbat in der Synagoge. Er pilgert an den großen Wallfahrtsfesten mit den Frommen nach Jerusalem. Und er ist wie selbstverständlich auch ein Lehrer in der Synagoge. Er greift auch zur Schrift, wenn er in der Synagoge ist. Er geht auch nach vorne, er unterrichtet auch. Er gibt seine Tempelsteuer, lesen wir in Matthäus 17. Und er hat auch keine Opferregeln verurteilt. auch die Vorschriften für die Zeremonien im Tempel nicht verworfen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber er hat ja den Tempel gereinigt. Ja, wenn er kritisch ist, dann wegen des Missbrauchs, der geschieht. Wegen des Missbrauchs, der rund um diese Zeremonien geschehen ist. Und ein weiteres Zeichen dafür, dass Jesus ein positives Verhältnis zu den Geboten hat, ist auch, dass die christliche Gemeinde in dieser ersten Zeit, die judenchristliche Gemeinde, weiter an den jüdischen Geboten festhält. Noch gibt es in der christlichen Gemeinde kein Ende der Beschneidung. Noch haben alle das stärkste und dringendste Bedürfnis, vor allem im Tempel zu beten. All das wäre nicht denkbar, wenn Jesus nicht auch in einem Lebensstil geblieben wäre, in dem die Tora und das Gesetz beinahe jeden Schritt des Lebens bestimmt und regelt. Und wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 21 von tausenden gläubig gewordenen Juden, und dann heißt es weiter im Nebensatz, die alle weiterhin Eiferer für das Gesetz waren. Die alle weiterhin Eiferer für das Gesetz waren. Das ist schon spannend. Auch die Klauseln, die sogenannten Klauseln des Apostelkonzils, also Apostelgeschichte 15, wo dann alle zusammenkommen und wie machen wir das jetzt mit den Nichtjuden, auch diese Klauseln, das war ja damals einerseits verboten, ein Verbot, das Opferfleisch zu essen, dann das Blut von Tieren und von Tieren, die erstickt sind und keine Unzucht. Auch diese Klauseln waren ja dazu da, damit alle Juden und Heiden miteinander zum Abendmahl kommen, an den Tisch des Herrn gehen können. Und haben ursprünglich mit dem Gesetz des alten Bundes zu tun. Das zeigt, dass die Gemeinde auch weiterhin großes Interesse hatte, die Tora als Gebotessammlung für die Jesus-Nachfolger weiter gelten zu lassen. Und bei Matthäus, und da müssen wir sagen, er ist ja ein Evangelist, der für die jüdische, judenchristliche Gemeinde zusammengetragen hat, hören wir noch viel deutlicher, dass das Gebot für Jesus seine Gültigkeit hatte. Ebenso wie diese Stelle, eher werden der Himmel und die Erde vergehen, bevor nur ein i-Tüpfelchen des Gesetzes vergehen wird. Danach aber folgt bei Matthäus gleich auch ein Kommentar. Es geht ums Handeln, um das Tun des Gerechten. Und jetzt kommt's, zwar noch viel mehr als das Tun des Gerechten, wie es bei den Schriftgelehrten zu sehen ist. Also da macht Jesus jetzt offensichtlich den Unterschied. Er sagt, eure Gerechtigkeit soll höher sein und besser als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Da muss es einen Unterschied geben. Was soll dieser Unterschied sein? Wie soll ich denn das Gesetz besser und ernsthafter umsetzen in meinem Leben, als die Leute, die es ohne Ablenkung durch Arbeit, ohne Ablenkung durch Broterwerb verfolgen können? Eben diese Schriftgelehrten. Ja, die haben den ganzen Tag Zeit gehabt, an dieser Stelle sich zu mühen und zu arbeiten und zu fragen und zu prüfen. Wie soll ich das Gesetz denn besser und ernsthafter umsetzen, wie die, die es in ihrer Kindheit bereits gelehrt und eingeflüstert bekommen haben? Wie die, die sich doppelt absichern, wenn es um Feiertagsruhe geht, um Speisegebote, wenn wir an das orthodoxe Judentum denken. Die Frage ist also, sollte uns dieser Satz, was die Gerechtigkeit ist, die höher als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht mehr beschäftigen als die Frage nach dem Jota des Gesetzes? Und das ist für mich die zweite Frage. Wenn also Jesus das Gesetz nicht schmälern will und schon gar nicht vom Tisch haben will, sondern wenn er in diesem jüdischen Kontext auch weitgehend selber nach den Geboten lebt, was meint Jesus dann damit, dass die Gerechtigkeit der Jüngerinnen und Jünger viel größer sein soll als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten seiner Zeit? Er sagt hier, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen und nicht aufzulösen. Und das heißt einiges. Die Übersetzungen lassen hier einiges offen. Erfüllen heißt zum Beispiel vervollständigen, ja, dass da etwas noch nicht ganz komplett ist. Es muss vervollständigt werden. Erfüllen heißt aber auch vollenden, das heißt es in seiner ganzen Bedeutung ans Licht bringen. Erfüllen heißt auch, dass ich etwas tue, dass ich es praktiziere. Und da denken wir an den Vers 19. Oder es heißt erfüllen im Sinne der Heilsgeschichte, dass etwas heilsgeschichtlich jetzt an sein Ziel gekommen ist. Und da, glaube ich, wird Jesus tatsächlich zu diesem neuen Lehrer. Da wird er zu diesem neuen Lehrer. Da geht er jetzt seinen Weg und es geht um seinen Weg, das Gesetz zu leben. Seine Worte und seine Taten werden jetzt in das Licht gerückt, in das sie gehören. Was Gottes Gebote im Eigentlichen meinen, das lässt sich erst im Licht von den Worten und von den Taten Jesu, im Licht Jesu als dem vollmächtigen Lehrer richtig verstehen. Da werden durch die Autorität des Lehrers auch die Gebräuche der Gesetze wieder gerade gerückt. Durch seine Autorität wird plötzlich auch klar, wie das denn nun alles zu verstehen ist. Wenn zum Beispiel scheinbar fromme Menschen sich der Pflicht für die Sorge um ihre Eltern entziehen. Das war damals ganz üblich, ja, dass Leute gesagt haben, na, ich kann nicht für meine Eltern sorgen, weil ich muss das Geld in den Tempel geben. Und dann haben sie dieses Schlüsselwort Korban ausgerufen und sie waren alle Verpflichtung los. Das entsprach einem Gebot. Ja, man kann das in den Tempel geben, das Geld, dann ist man an dieser Stelle frei. Ja, was Jesus am meisten am Herzen liegt, seine ureigenen Weisungen und Gebote, die finden sich ja gar nicht mehr in den gesetzlichen Vorschriften für die Kinder Israels. Wenn Jesus zum Beispiel seine Regeln der Liebe verkündet, dann geht er weit über den Rahmen dessen, was der orthodoxe Mensch nach dem Gesetz tun muss. Barmherzigkeit, nachdem ich Gottes Barmherzigkeit empfangen habe? Feindesliebe, die ich bis zum Äußersten erfüllen soll? Diese Jesusregeln sind eben nicht mehr mit einem gesetzlichen Vorgehen anzustoßen oder ins Herz einpflanzbar. Da braucht es viel mehr. Dazu braucht es nämlich eine Beziehung zwischen dem Lehrer, dem Meister und dem Schüler. Oder der Schülerin. Dazu braucht es eine Beziehung. Und auch wenn das die neuen Pflichten bei Jesus sind, so muss es immer eine Herzenssache sein. Muss es immer eine Herzenssache sein, mit der sich entscheidet, wie ich diese Jesusregeln lebe und welche Entscheidungen ich dafür treffe. Wie überhaupt die Einstellung den Geboten Jesu gegenüber immer eine Herzenssache ist und nichts mehr, was ich mit einem gesetzlich geregelten Lebensstil abwickeln kann. Dem Frieden nachjagen, das haben wir als Jahreslosung. Die Feinde lieben, die Schwache annehmen, das sind eben alles keine festen Gesetzesregelungen, sondern es sind Gebote des Herzens. Das heißt nicht, dass Jesus nicht auch konkrete Dinge erwartet hat. In Matthäus 25 lesen wir in Vers 35, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Oder Jesus erwartet etwas anderes. Er antwortet auf eine Frage der Pharisäer. Da kamen, Matthäus 19, einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Und Jesus sagt, habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber eins ist auch klar. Selbst diese Regeln, die Jesus heilig sind, bringt er jetzt nicht als notwendige Ergänzung auf das alte Gesetz. So führt er das, was er möchte, nicht ein, dass er sagt, es gibt noch ein bisschen mehr und das gehört jetzt auch noch dazu. Er hat kein Interesse daran, dass sich die Unauflöslichkeit der Ehe zu einem Gesetz entwickelt, dass sich das Tun der Barmherzigkeit zu einem Gesetz entwickelt, über dem dann wieder gefeilscht werden kann, dessen Grenzen dann genau abgesteckt werden würden. Und Jesus weiß, wozu Menschen neigen, wenn sie die Gelegenheit kriegen, sich den Weg durch die Lücken im Dickicht der Gesetzgebung zu suchen. Er will seine sittlichen Erwartungen aber immer als Plädoyer für das Leben verstanden wissen, als ein Werben für das Leben, das wahre Leben. Ihm geht es um etwas ganz anderes. In der Gemeinde, so scheinen seine Gedanken hier zu sein, soll es ein Denken geben, in dem sich Menschen immer neu dem Willen Gottes annähern wollen. Jesus wünscht sich ja keinen Zaun, der sich um die Gemeinde legen soll und der denen ein ruhiges Gewissen verschaffen könnte, die sich innerhalb des Zauns befinden. Diese Vorstellung haben wir gehabt, aber sie ist nicht mehr angemessen. Jesus will ein immer neues Fragen, immer neues Suchen nach dem Willen Gottes, jeweils für die Zeit, jeweils für die Umgebung, in der die Gemeinde gerade steht. Und im Sinne des Evangeliums ist er sich offensichtlich ganz sicher, dass die Gemeinde diese Freiheit in Verantwortung leben kann. Dass sie immer neu nach dem Weg Gottes zu den Menschen sucht und dass sie diesen Weg auch herausschälen und finden kann. Jesus will also alles, was es braucht, um die Botschaft vom nahen Himmelreich fruchtbar zu machen. Aber er will nichts davon, was sich mit einer rein äußerlichen Gesetzesbeachtung, mit einer äußerlichen Befolgung des Gesetzes begnügt. Am drastischsten finde ich es, das dort zu sehen, wo Jesus an einem Sabbat in der Synagoge jemanden die verkrüppelte Hand heilt. Und es besteht überhaupt kein Grund dazu, dass er das gerade am Sabbat macht. Das ist keine lebensrettende Maßnahme. Da wird nicht jemand vor dem Tod bewahrt. Es ist also nicht nötig und nicht erforderlich im Sinne des Gesetzes. Und trotzdem tut er es. Was ist da passiert? Sind da die Buchstaben des Gesetzes vergangen oder haben sie sich erfüllt? Souverän hat Jesus deutlich gemacht, was das Anliegen Gottes ist und was die Ethik ausmacht, die hinter dem Gesetz steht. Er sagt damit, die Menschenliebe Gottes, seine Liebe und seine Barmherzigkeit will Menschen retten und nicht vernichten. Seine Liebe will Menschen retten. Und das gilt nicht erst in einem Extremfall. Das gilt nicht in einem Ausnahmefall, weil alles andere nicht mehr geht, sondern das gilt jetzt sofort, jederzeit, wenn es irgendwo Menschen gibt, die krank sind, die schwach sind, die bedrängt sind, die gebrochen sind. Jesus sagt etwas von der Menschenliebe Gottes, die retten will. Also die Heilungen am Sabbat sind für die einen vielleicht Gesetzesbrüche, für die anderen aber sind sie eine Manifestation des Willens Gottes, sind sie ein Deutlichmachen dessen, was Gott will für Menschen, nämlich auch für die Gemeinde. Sonst hätte die Gemeinde uns das ja gar nicht überliefert, damals hätte es ja gar nicht niedergeschrieben, wenn das nicht so wichtig wäre. Auch der Gemeinde geht es ja um Heil und um Rettung von Menschen. Es geht hier unter uns um das ungezwungene in Verbindung bringen von Menschen mit dem menschenfreundlichen, liebenden Gott. Und wie soll das anders geschehen als durch Jesus Christus? In Bezug auf das Feiertagsgebot kann das nur heißen, dass wir an dem Tag Gottes auch, bitteschön, Gott selbst erkennen sollen. Dass wir an diesem Ruhetag, bitteschön, auch Gott selbst erkennen sollen, ihn finden sollen, ihn erleben sollen. Es ist ja nicht die Gewerkschaft und es sind nicht die Gesetzeshüter, sondern es ist Gott, der seine segensreiche Herrschaft unter uns aufrichten will. Er ist es, der den Menschen zur eigentlichen Menschlichkeit zurückführen will. Die Frage ist, ob wir das denken können, dass bei Jesus immer die Menschlichkeit Gottes wieder zurückkehren soll. nicht nur ein bisschen aus der Ecke hervorlugen, sondern den ganzen Platz erfüllen. Menschlichkeit, in der das Gebot Gottes wieder an seinen Platz zurückkehrt, da nämlich, wo es sich als Wohltat für den Menschen erweist. Ich habe am letzten Sonntag mit den Teenies eine Zeit verbracht, hier oben im obersten Dachstüberl, und habe mit ihnen über die ersten drei Gebote des Dekalog der 10 Gebote sprechen dürfen. Und ich habe sie zum Schluss gefragt, was sie als Beispiel nennen würden, wenn diese Gebote nicht Gebote hießen, sondern Freiheiten. Wenn wir nicht 10 Gebote, sondern 10 Freiheiten sagen könnten. Welche Freiheiten schenkt uns Gott mit jedem der 10 Gebote? Das ist die eigentliche Frage. Wovon bin ich unabhängig, wenn ich mich ihm anvertraue? Und mein Leben in diesen Freiheiten, die Gott mir gibt, neu zu sehen beginne, neu zu leben beginne. Wovon bin ich dann frei und unabhängig? Da gibt es dann auch Freiheiten, die sich mit der Tora, mit dem alten Gesetz nicht mehr decken werden. Jesus ist zum Beispiel ab und an ohne Probleme in das Haus eines Nichtjuden gegangen. Eine ganz unmögliche Tat für einen Juden eigentlich. Jesus hat sich beim Essen mit den Zöllnern und Sündern wahrscheinlich nicht an die strengen Speisevorschriften der Bibel gehalten. Auf der anderen Seite ist er viel strenger als die Oberpriester gegen die Geschäftemacherei im Tempel vorgegangen. Hat die rausgeschmissen, die in ihrem Treiben vom Klerus bis dahin immer nur geduldet waren oder mehr als geduldet vielleicht sogar. Und so hat er den Willen Gottes neu ergründet. Und diesen Willen Gottes auch, wenn es erforderlich war, sehr kritisch gegenüber den herrschenden Zuständen ausgelebt. Weil es ihm letztlich um diese tiefe Verbindung, um diese Verbindung unseres Lebens mit Gott und mit seinem Retterwillen gegangen ist. Wenn ich die Gebote Gottes nicht mehr in diesem Sinn verstehen kann, dann hilft eigentlich nur mehr, dass ich zurückkehre zum Herzen Gottes. So würde ich Jesus hier verstehen. Vielleicht haben wir noch in Erinnerung, was in der Lesung aus Römer 10 die Worte von Paulus waren. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, macht keinen Unterschied. Und das ist am Ende dann auch die Frage, die sich aus unserem Abschnitt der Bergpredigt stellt. Wie kann unser Leben gerechter sein als das Leben der Schriftgelehrten und Pharisäer? Dazu eine sehr persönliche Antwort zum Schluss. Das Leben der Pharisäer und Schriftgelehrten war, wenn ich die Evangelien richtig verstehe, nicht selten bestimmt von der Leidenschaft, die Gesetze und Gebote so auszulegen, dass sie Werkzeuge wurden, um sich gegenseitig zu knechten und jeweils die andere Seite in die Schranken zu weisen. Das war eine oft fragwürdige Leidenschaft, die zu einer rigiden Haltung, zu einem unmenschlichen Umgang miteinander geführt hat. Es ging simpel immer darum, sich besser zu fühlen als der andere, indem man ihm das Gesetz Gottes um die Ohren schlug. Lautlos natürlich. Und nur in Gedanken, wie die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner beim Gebet uns zeigt. In Gemeinden gibt es das immer noch, wenn ich mich so umhöre. Die Leidenschaft, mit dem Gesetz einen Abstand zu kriegen, zu denen, die mir nicht auf dem richtigen Weg erscheinen, soll immer noch vorhanden sein. Die Frage ist aber, was es dann bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er gekommen ist, um das Gesetz ganz zu erfüllen. Da bin ich ja dann außen vor, weil ich gar nicht so weit kommen werde. Weil ich es gar nicht so weit bringen werde. Aber ich habe ja jetzt auch einen anderen Bezug. Ich beziehe mich ja nicht mehr auf das geschriebene Wort, auf diesen Buchstaben, sondern ich muss und ich darf zu dieser Person hin. zu dieser Person, in der sich das Gesetz endgültig erfüllt. Ich darf zu Jesus hin und ich muss zu ihm hin. Und die Frage ist, können wir das? Können wir hin zu Jesus und es zulassen, dass er uns einen Spiegel hinhält und sagt, schau, so bist du unterwegs. Du nimmst das Wort Gottes, um dich von denen, die genau wie du aus meiner Gnade leben, zu distanzieren. Aber das will ich nicht. Ich will, dass du zu mir kommst und dabei auf dich selbst schaust. Ich will, dass du fragst, Herr, wer bin ich denn bei dem allen, was ich hier tue? Herr, wer bin ich mitten in diesem Streit mit meinem Bruder? Wer bin ich im Zerwürfnis mit meiner Schwester? Herr, wer bin ich vor dir? Wer bin ich für dich? Herr, zeig mir, wer ich bin. Wie kann unser Leben wirklich gerechter sein als das Leben der Pharisäer und Schriftgelehrten? Jetzt ganz im Ernst. Es ist ja nicht so, dass Jesus kein Anliegen hatte für diese Menschen. Der hat sich ja die Diskussionen mit Pharisäern und Schriftgelehrten unter Anführungszeichen gegönnt, weil er wusste, dass sie im Eigentlichen ein gutes Interesse hatten. Ihr Interesse war, wie kann Israel wieder neu werden? Wie kann das Volk Gottes, die Gemeinde, tatsächlich wieder das Volk Gottes sein? Die Gemeinde Gottes, das war ihre große Sehnsucht. Aber das Erfüllen des Willens Gottes in seiner ganzen Vollkommenheit geht nur über einen, über den Rabbi, über den Lehrer, über Jesus, den Messias selbst. Allein die Beziehung, die ich zu ihm habe, ist entscheidend. Deswegen noch einmal diese Frage, kannst du so zu ihm kommen, dass du betest, Herr, zeig du mir, wer ich bin. Herr, wer bin ich denn? Herr, zeig du mir, wer ich bin. Amen.